eine neue Sicherheit. Sicherheit, was für ein umfassender Begriff. Sicherheit, was für ein enormes Bedürfnis. Danach, wir Menschen. In so vielen Belangen. In 2 Wochen ist eine grosse Sicherheitskonferenz in München, wo viele Staatsoberhäupter zusammenkommen, angesichts von den Spannungen, globalen Spannungen, die wir haben. Krieg ist unter Auseinandersetzungen. Sicherheit, Schutz vor Gewalt. Es gibt ganz verschiedenste Sicherheit, Cybersicherheit. Wir lernen, wie wir verantwortungsbewusst voll umgehen mit unseren Daten im Internet. Wir haben gelernt, wie wir uns vor Viren schützen. Vor allem in den letzten 2 Jahren haben wir fest trainiert. Sicherheit, Schutz, auch in finanzieller Hinsicht. Finanzielle Sicherheit, was gibt es da für Einrichtungen und Möglichkeiten, Altersvorsorge im Alter natürlich, Sicherheit vor Einbruch. Ich habe in meiner ersten Gemeindearbeit einen alten Bekannten, der hat eine Tresorfirma gegründet. Und auch mit Schliesssystemen, wie es die aktuellste, was dort gegeben hat. Und es ist unglaublich, wie sein Geschäft gelaufen ist. Immer noch. Und eins habe ich gelernt. Je schlimmer die Zeiten sind, desto bessere, grössere, mehr Aufträge haben so Security-Geschäfte, oder? Die Dienste. Weil eine Sehnsucht da ist. Es bedarf noch mehr Sicherheit. Natürlich geht es noch um andere Sicherheiten, vor allem heute Morgen. Reden wir über eine andere Sicherheit oder Unsicherheit, die wir im Leben können haben und können erleben. Eine Sicherheit, die möchte gestillt werden. Das Bedürfnis nach Sicherheit. Man kann es auch ein religiöses Bedürfnis nennen. Ja, etwas Moralisches, Gutes tun, gewisse geistliche Übungen, Disziplinen, trainieren, spenden, in die Kirche gehen, Sakrament einhalten. Weil da tief innen in mir eine Gewissheit ist, ein Gefühl, ein Wissen eigentlich, mein Leben ist nicht einfach 70, 80 Jahre und dann war es das und vorbei. Und es ist mehr. Gott hat Ewigkeit in unser Herz gelegt. Es ist ein Wissen, ein Gespür da. Es geht mehr als nur ums irdische Dasein. Und darum auch da abgesichert sein. Aus dem Grund werden Leute, teilweise Leute, Mitglied von einer Kirche. Man sorgt sich darum, dass man auch eine Institution hat, die für das Seelenheil schaut. So wie bei den Krankenkassen, oder? Dass die schauen für die finanziellen Belange für Gesundheit. Irgendwie jemand zu wissen, da ist noch jemand, da hat es noch Fachmänner, Fachleute, Experten, die in seelischer, in geistlicher, religiöser Hinsicht auch noch sorgen. Würde ich es einmal so sagen. Es gibt ganz viele Sachen, die wir um uns herum aufbauen, damit, falls alle Stricke reissen, etwas doch bleibt, etwas wir haben können, wo uns trägt. Und da inne möchte ich jetzt zu unserem Bibeltext kommen. Wir haben vor, ist es Anfang Januar, wir haben ein bisschen einen Unterbruch gehabt, haben wir im Philipperbrief weiter hineingeschaut, im Kapitel 3, haben einen Sprung führen gemacht. Jetzt gehen wir zurück in Anfangs eher anfänglichen Teil vom Kapitel 3 vom Philipperbuch. Und da sagt Paulus seiner Freundin Philippi: Was immer auch geschehen mag, liebe Freunde, freut euch im Herrn. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen, immer wieder. Denn es gibt euch eine umso größere Sicherheit im Glauben. Hey, das sind gute Worte. Wow, Glaubenssicherheit. Im Blick auf die Zukunft, im Blick auf so manches, wo uns möchte Boden und Füße wegnehmen, unserem Sorgen. Es gibt eine Sicherheit. Freut euch im Herrn. Lasst eure Freude nicht nehmen an Jesus Christus, sagt der Paulus da. Wenn die Freude verloren geht, wissen wir, dann nimmt die Angst überhand. Dann schlägt die Sorge noch mehr durch in unserem Leben. Aber die Freude entlastet, entspannt. Freude verbreitet gewisse Gelassenheit. Es vertraut sie. Echte Freude. Und über die Freude haben wir sie ja gehabt, vor 2 Wochen. Was die Freude beinhaltet. Es ist nicht einfach eine selbstproduzierte Freude, sondern eine Freude, die von Gott kommt. Gott freut sich. Das ist der Grund, dass wir uns freuen können. Setz nicht auf falsche Sicherheiten. Setz nicht auf falsche oder auf deine eigenen Errungenschaften, sagt der Paulus. Sondern setz auf richtige Sicherheit. Und er holt dazu aus. Nehmt euch in Acht vor diesen elenden Hunden, diesen falschen Missionaren, diesen zerschnittenen. Uiuiui, der Paulus fährt gerade recht ein. He? Was meint er denn damit? Leute, die kommen und eure tragend Glaubenszuversicht wie wollen abgraben, wollen schmälern. Lass mich das, oder er sagt so dazu noch. Ich nenne sie so, denn die wirklichen Beschnittenen sind wir, die der Geist Gottes befähigt, Gott in der rechten Weise zu dienen. Denn wir bauen nicht auf Vorzüge, die irdisch und menschlich sind, sondern rühmen uns allein damit, dass wir zu Jesus Christus gehören. Lass mich das erklären, was der Paulus da vermittelt. Der Paulus warnt seine Freundin Philippi vor gewissen Typen, die sollen sich in Acht nehmen, vor Leuten, er nennt sie böse Hund, falsche Lehrer, falsche Missionare. Krass. Das Perfide an denen ist, die Einfluss genommen haben. Sie haben nicht gegen den Paulus geschaffen, indem sie gesagt haben, ja, da der Paulus sagt, nimm es ein bisschen lockerer. Ja. Nimm es ein bisschen easy mit Jesus und überhaupt willst du das alles glauben. Bildet euch nur nicht zu viel ein mit der Bibel, die von gestern ist und so weiter. So sind die Leute nicht aufgetreten. Im Gegenteil. Sie haben gegen den Paulus geschafft, indem sie gesagt haben, also das, was wir jetzt gehört haben, das ist das eine, aber es ist dann noch mehr. Also, der Paulus hat noch ein paar Sachen vergessen zu sagen. Euch unterlassen. Er nimmt es nicht genau in einigen Punkten. Ihr müsst Christ sein, schon noch ein bisschen ernster nehmen. Da fehlt noch etwas. Merkt ihr, was sie gemacht haben? Was haben sie gesehen? Unsicherheit. Verunsicherung. Ja, ist wahrscheinlich noch nicht alles gegeben vom Ei. Es braucht schon noch mehr. Und ich kann mir gut vorstellen, wie sie gekommen sind mit einer seelsorgerlichen Miene und gefragt haben, ja, wie geht es dir im Glauben? Ah, du kennst noch Glaubenskämpfe? Ja, du spürst Widerstand? Was, du erlebst noch Niederlagen? Kann es sein, dass du da gar noch nicht richtig im vollen Segen Gottes stehst? Wir können dir sagen, was du noch brauchst. Und sie haben da Beschneidung gelernt. Natürlich hat das noch die Männer betroffen, dort mal, oder? Das Bundeszeichen vom Volk Gottes, das Zeichen, das äußere Zeichen von den Babys mit achten Tag, Beschneidung vom Büebli, als das Bundeszeichen, jetzt gehören wir zum Volk Gottes. Mit ihnen die ganze Familie so. Ja, Jesus war auch beschnitten. Und also Paulus ja auch. Ja, der Paulus hat Timotheus, den jungen Griechenmann, hat er auch beschnitten. Also, Leute, ab unter das Messer. Sie haben die Sachen verdreht, aus dem Zusammenhang genommen, wie das ja heute manchmal auch vorkommt, selber und Situationen, wo man reinrutscht. Der Paulus ist beschnitten worden vom, der Timotheus ist beschnitten worden, weil er Zugang gebraucht hat zu Juden, wo das Beschneidung ganz wichtig war. Also es war aus gesellschaftlichen Gründen, wie der Paulus gesagt hat, dem Jude ein Jude, dem Griechen ein Grieche, dann okay, dann nehmen wir die Hürde, nehmen wir weg, weil es geht darum, einige wenige zu retten. Noch viel, wenn ich nur einige wenige kann retten, sagt der Paulus, dann nehmen wir das auf uns. Nicht, weil es dem Heil dient, nicht, weil es einem besonderen Segen dient. Es ist nicht nötig für die Erlösung. Aber der Timotheus ist so, in jüdischen Kreisen, wo auch Jesus gebraucht hat, ist er besser akzeptiert worden. Und man hat erst dann richtig angefangen, überhaupt auf ihn zu hören, was für eine wunderbare Erfahrung er mit Jesus gemacht hat. Der Paulus spricht Klartext. Doch können wir den Galaterbrief dazu nehmen, wo es heisst im Kapitel 5, wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, ist es völlig gleich, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt. Jetzt muss ich ganz schnell schauen. Genau, da ist hinter die Folie. Es kommt nicht darauf an. Ist nicht mehr so wichtig. Ja, ihr, die jüdisch aufgewachsen sind, von der Tradition her und vom Bund, wo Gott mit euch geschlossen hat, oder Abraham. Und aber es verliert eine Bedeutung, weil jetzt Jesus da ist, wo alles erfüllt hat, wo alles vollständig macht. Und der Glaube soll sich zeigen durch die Taten der Liebe. Nicht einhalten von gewissen Riten und Gesetzen. Der Paulus war aufgebracht über diese Message. Tu etwas für deine Glaubenssicherheit. Ist es nicht so, dass wir alle hin und wieder unter der Mittelmäßigkeit im Glauben leiden? Ja, ein bisschen mehr Leidenschaft. Ist nicht immer da. Müdigkeit, ich weiß nicht gerade, wie es dir geht. Vielleicht hast du auch gerade wirklich eine herausfordernde Zeit im Glauben. Man nennt das Krise, die ja immer auch Chance bedeutet, einfach mal auf den Grund zu gehen, aber wo einem manchmal abhanden kommt, vielleicht auch gefühlsmäßig. Und was ist es denn? Liegt es an mir? Was kann ich tun? Und dann sind wir auch verleitet, so solche Botschaften von Gesetzlichkeit auf den Leim zu rühren. Wenn ich das mache, dann habe ich das Problem aus dem Raum geschafft und dann. Und ich fange an, mich auf mich zu fokussieren, auf meine Anstrengung, auf meine Leistungen, um sicherer zu stehen. Der Paulus nennt die Lehrer, die Leute, die vielleicht zu gut haben können reden und mit einer guten Art haben können argumentieren. Er nennt sie die Zerschnittenen. In der Neuen Genfer Übersetzung heisst der Vers so: Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern, nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Sehr treffend. Also, verstümmeln, den Glauben verstümmeln, schmälern, die Freude an Jesu, Jesu Liebe und Güte beschädigen tun. Der Paulus sagt, wir vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz, unser ganzer Ruhm. Und der Paulus hätte vorhin ein Lied singen. Und er führt jetzt das aus, wann er damit meint. Weil er redet da aus seinem Leben. Er selber hat das neu müssen durchbuchstabieren. Was heisst jetzt das konkret? Er sagt, gerade ich hätte allen Grund, mich auf Privilegien und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Und dann zählt er auf, ich wurde beschnitten pünktlich am achten Tag. Von Geburt bin ich ein Israelit aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer, reinster Abstammung. Und was das Gesetz betrifft, war ich ein Pharisäer. Da kannst du nicht toppen. Die Gemeinde habe ich unerbittlich verfolgt. Er beschrieb das in Leidenschaft, sein Eifer für Gott. Ich habe das jüdische Gesetz so streng befolgt, dass mir nie jemand etwas nachsagen konnte. Wow! Aber dies alles, was mir früher als Vorteil erschien, habe ich durch Christus als Nachteil erkannt. Sind wir da richtig? Genau. Wir können mitlesen. Ja, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine eigenen Fähigkeiten, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Für mich gehört der Abschnitt zum Zentralsten im Evangelium. Schaut, Paulus sagt, am achten Tag beschnitten. Ich komme vom Volk Israel, ich gehöre zu den Auserwählten. Stamm Benjamin. Wow, das ist... Der hat etwas, der hat wie einen Ehrenstatus gehabt. Von ihm ist auch der erste König von Israel gekommen. Saul. Ja, Saulus nenne ich. Die Eltern werden wahrscheinlich da eine Anspielung gemacht haben. Zugehörig zur strengsten Elite der Juden. Ja, da ist oben. So. Also in Sachen Gottesfürchtigkeit 1a. Leidenschaftlich, 200%igen Einsatz. Für dich zu wenig relevant? Ja, ich kann mir es durchaus vorstellen, weil wir leben in einer anderen Zeit, in einer anderen Kultur. Aber machen wir es doch mal ein bisschen konkreter. Vielleicht trifft es bei dir zu, gläubig aufgewachsen. Ja, die Bibel ist Geschichte, als Baby, mit Muttermilch aufgesogen. Ich bin bibelkundig, ich weiss so viele Zusammenhänge, mir ist es vertraut. Was für ein Segen, jawohl, was ist ein Segen? Gesunde Theologie, bibeltreu. Mitglied, Mitarbeit in einer Kirche, in der Gemeinde, in einer bibeltreue Gemeinde. Ein bisschen dicker machen hier. So. Ich bin begabt. Ich tue mitschaffen. Und wenn du verheiratet bist, sagst du vielleicht, ich lebe eine solide Beziehung. Also so Krisen, den E-Kurs brauchen wir nicht. Schön. Obwohl es allen gleich tun, gut täte. Man lernt immer dazu. Aber gehen wir weiter. Eigene Kinder, alle im Glauben. Was für eine Auszeichnung als Eltern. Spenden. Der Zehnte. Haargenau, Zehnte, da spende ich im Fall. Und was Gebetserhörung betrifft, jeden anderen Tag eine Gebetserhörung. Oh, jede Woche ein evangelistisches Gespräch. Jetzt könnte man noch vieles aufzählen. Die Pharisäer haben gebetet. Verbete ich das nicht so? Danke, dass ich nicht so bin wie der andere. Ja, wir dürfen danken, wenn so Menge Not vielleicht an unserem Leben vorbeigegangen ist. Aber weißt du was? Es ist eine falsche Sicherheit. Es ist nicht die Sicherheit, wo Jesus meint. Es gibt eine andere Sicherheit. Paulus sagt, all dies erscheint mir wertlos. Es scheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, mein Herrn, zu kennen. Ich bilde mir nichts ein. Es ist Gnade, nicht Verdienst. Meine Tugenden, die ich in meinem Leben habe oder entwickelt habe oder die mir gegeben sind, gabenmässig und weiss was, dienen mir in keineswegs, Jesus mehr zu lieben. An Jesus meine Freude zu haben. Für mein Heil sind sie wie Schrott. Meine Leistungen, mein Glauben, mein gut situierter Lebensstil vermittelt mir, können mir eine Scheinsicherheit vermitteln. Geben wir es zu, wir fühlen uns schon wohler, es ist schon angenehmer, wenn das Leben rund läuft, wenn wir es irgendwie packen, wenn wir dürfen gesegnet sein, wie wir es so schön sagen. Aber die kleinen Zeiger, die da oben zeigen, die sind nichts im Gegensatz zu dem. Was ist das? Da müssen wir jetzt noch ein bisschen füllen, da, übermalen. Da. Das, was Jesus für mich tun hat, das, was Jesus für mich ist. Er, der mich liebt, bedingungslos. Ob jetzt da ein Pfeil da drin hat oder kein einziges. Jesus, der sich die Männer angenommen hat, der gesagt hat, meine Gnade allein genügt dir. Du bist mein Kind, mein Königskind. Ich bin für dich in die Welt gekommen. Für dich habe ich mein Leben investiert. Ich war bereit, auch für dich in den Tod zu gehen. Deine Schuld, deine Lasten auf mich zu nehmen. Es ist gut. Du bist sicher. In meiner Zuwendung. Bedingungslos. Treit, geliebt, geehrt, umsorgt. Ich darf den Segen pur haben. Der Segen ist nicht gebunden an meiner Leistung. In Jesus darf ich alles haben. So sagt es der Paulus im Römerbrief. Er, der für uns gekommen ist, ist in Jesus nicht uns alles geschenkt. Segen pur, ohne Disziplin zu erreichen zu haben. Natürlich möchte Jesus mein Leben verändern und ist es dran, wenn wir gerade das verstanden haben, was er für mich ist. Die Geborgenheit, das Denken in Jesus, auch wenn es eine Bauchlandung gibt, auch wenn es mega peinlich sein, wenn andere meine Mängel erkennen, auch wenn ich mich selber wieder enttäuscht habe. Freut euch, dass er zu Jesus Christus gehört. Was immer auch geschehen mag, und da kommen wir zu dem ersten Vers zurück, was auch immer mag geschehen. Wenn alle Stricke auch würden reissen. Und der Paulus sagt, ich werde nicht müde, darüber zu reden, Ich werde nicht müde. Und darum werden wir das Abendmahl haben. Darum feiern wir immer wieder auch das Abendmahl. Wir werden nicht müde darüber, das zu feiern und das festzuhalten. Dass wir unser Leben fokussieren auf das, was Gott für uns tut, nicht das, was wir machen, wo wir müssen, wo wir sollten. Wahre Sicherheit. Das war nicht beim Petrus, weil er auf dem Wasser laufen konnte, sondern weil er die Hand Jesu hatte, die ihn aufgefangen hat. Das hat ihm die Sicherheit gegeben. Die Freude an Jesus soll es sein. Die Freude an Jesus, die vermittelt auch eine Sicherheit. Die Freude am Herr ist eure Stärke, heisst es im Nehemia-Buch. Und das ist eine Stärke. Freude am Herr ist der beste Boden, um auch in einem gesunden Selbstvertrauen, selbstannehmenden Weg dürfen zu gehen. Freude am Herr, die grösste Bewahrung vor einem verkrampften Christsein. Freude am Herr auch hilft mir auch, das andere zu tragen, anzunehmen. Menschen zu vergeben. Freude an Jesus. Freude an Jesus, wo mir auch hilft, Mengen gesetzlicher Leistung auf den Leim zu gehen. Wir haben jetzt miteinander das Abendmahl, wo wir das neu möchten zelebrieren, neu möchten feiern, neu möchten Jesus dafür danken. Ich weiss nicht, wie es dir geht, in puncto Sicherheit im Glauben. Es gibt die Phasen, wo man sich auch die Frage stellt, verhebt das? Hat mich Gott angenommen? Ich lade dich ein, an den Tisch vom Herz zu kommen. Und so wie du lebendig und greifbar das Brot kannst nehmen und kannst essen, den Kelch kannst trinken, so reell ist Jesus auch für dich gekommen, für deine Schuld. Dich anzunehmen. Wir haben anschliessend nach dem Abend mal eine Lobpreiszeit, wo du auch für dich kannst beten lassen oder dich kannst melden, ganz hinten dran, wo Leute sind. Nutze die Zeit mit Jesus. Wir haben ja verschiedene Bibelworte, die das noch unterstreichen. Wie zum Beispiel in Römer Kapitel 5. Da heisst doch so stark, wo die Sünde ihr volles Maß erreicht hat, dort übersteigt Gottes Liebe alles Maß. Oder anders übersetzt, dort, wo die Sünde so mächtig geworden ist, das Destruktive so überhand genommen hat, da ist Gottes Liebe noch grösser. Jeder Moment in deinem Leben ist die Einladung, zurück zu Jesus zu kommen. Er, der in die Welt hineingekommen ist, und der Jünger gesagt hat, glaubet an mich, glaubt meinem Wort. Ich habe mein Leib gebrochen für euch. Nehmt davon, lebt davon, nähret euch von dem, was ich für euch tue. Ebenso auch der Kelch, wo nach dem Brot, das sie gegessen haben, gegeben hat und gesagt hat, schaut, das ist eigentlich mein Blut. Das, was ich für euch tue, habe, so ist es noch mehr als nur ein Saft vom Rebstock trinken. Es ist Realität. Ich bin gestorben, ich stirb für euch und ich träge eure Lasten. Wir sind eine Gemeinde, Kirche, wo wir das miteinander machen. Das Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl, das wir miteinander nehmen. Weil wir zusammengehören, weil wir beauftragt sind, füreinander da zu sein und auch einander zu ermutigen. Und gerade auch die Botschaft von der Gnade auch einander können zusprechen können. Dass wir auch ein Klima haben, eine Kultur von der Gnade, von der Vergebung. Weil eben gerade die Sünde so grausam ist. Weil wir Erlösung brauchen. Und dass wir die Leute einander anschauen mit Jesu Augen.